Ja, und dann war ich mal im Bad, habe mir Wasser ins Gesicht gespritzt und bin wieder zurückgegangen. Ich musste die Shrimps fertig schälen. Und ja, irgendwann bin ich umgekippt und ein Lieferant hat mich gefunden.
Leid, halt zusammen, sonst dauert's nicht mehr recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht alles zusammen.
Power to the People, der Podcast für Perspektiven rund um Essen, Menschen und Landwirtschaft. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen. Grüß euch. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen, heißt es. Ja, und die Gespräche führen, wie sie sind. Aus diesem Grund haben wir jetzt die erste Power to the People Podcast Trilogie, und zwar mit den Rapstars. Das Gespräch ist, wie es euch denken könnt, zeitlich wieder mal völlig ausgeartet. Deswegen gibt es jetzt 3 Episoden. Episode 1, das Erwachen. Der Matthias, der Marco und der David erzählen, wie sie sich kennengelernt haben. Und dann, ja, dann reden wir eigentlich relativ ausführlich über das Startup-Dasein, was Startup-Sein heißt, was die Herausforderungen sind. In Episode 2, Inraption, geht's um die Rapstars. Was sind die Rapstars? Was sind Raps? Ja, was dann die Jungs da eigentlich mit ihrem Startup? Und dann Episode 3. Die Vereinigung. Da geht es dann darum, wie sich ja aus der Tätigkeit der drei nach und nach auch ein neues Businessmodell, nämlich Herd, ein Community Cooking Projekt entwickelt hat. Und ja, über das reden wir dann mit den drei auch. Und ja, ganz zum Schluss wird es noch durchaus lustig, weil irgendwie haben die drei zwar recht saftige Raps, aber auch einen ziemlich trockenen Humor. Jo, und die Kleinigkeit in eigener Sache, Power to the People kann man unterstützen. Tut es. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Episode 1.
Ihr seid zu ehrlich. Es ist ein schöner Start in einem Podcast. Wir sind nämlich wieder auf Sendung. Das freut mich. Jetzt, grüß Gott.
Hallo.
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 Servus.
Servus.
Ich bin heute total die Hände im Korb.
Jetzt habe ich gleich noch eine Frage. Darf ich trinken währenddessen? Ist es auch eher schlecht?
Also, hast du gefragt, was du trinkst?
Achso, ich darf
was.
Zuhören musst du auch nicht mehr reden.
Also ich war Wasser, nervös. Tee und Kaffee darfst du trinken, alles andere ist während dem Podcast streng verboten.
Ich habe ein bisschen Birnensaft drinnen und Wasser.
Ja, ist okay. Bier?
Birnen.
Also Birne, ja, das ist
okay. Hasse Bier.
Ja. Bier im Saft. Okay. Hallo Willi.
Hallo Bianca. Ja, wir sind schon auf Sendung, gell? Wir sind heute...
lass sie doch das erzählen, wo wir sind. Willi, lass sie erzählen, wo wir sind.
Wo sind wir denn?
Bei Herd Open Kitchen sind wir, in unserer Coworking-Küche. Mhm. Muss ich jetzt den vollen Pitch machen?
Nein, da muss ich. Ah, danke. Den Pitch kommen wir nachher nochmal zurück, aber ich habe mir extra ein Foto ausgedruckt von euch. Ich
wollte gerade fragen, warum?
Ja, damit ich mit den Namen nicht durcheinander komme. Okay. Wer den Podcast kennt mich und weiß, dass ich mit Namen eher so meine Differenzen habe. Wir sind heute von links nach rechts, obwohl das im Podcast eh keiner sieht, bei den Rapstars, Herd Open Kitchen und eigentlich bei den Muttersöhnchens, habe ich mal rausgesucht, nämlich der Mamas Boys GmbH, glaube ich, seit circa.
Genau, ja.
Kommen wir dann eh noch drauf. David Weber, Marco Ertl und Matthias Kreuz.
Sehr gut.
Ja,
sehr
ja, gut ausgesprochen. Vom Blatt ablesen kann ich gut.
Wunderbar.
Und wir werden heute reden über, ja, die Beginne des Streetfoods und der Foodtrucks in Österreich. Ja. Seid ihr quasi die Pioniere und alles, was danach kam und auch alles, was davor passierte mit euch. Und wer ist heute wieder da? Die durchaus berüchtigte, immer wieder tüchtige, manchmal auch gefährliche Bianca Blasel aka
Melange in Gummistiefeln. Und ich würde dir so gern manchmal was an den Kopf werfen, wenn du mich so scheiße anmoderierst, aber danke.
Ich habe mir gedacht, du findest es eventuell charmant, aber wir können drüber reden. Aber noch im Podcast dann.
Ich finde es gut, wenn ihr euch zwei da beflegelt, dann sind wir fein raus. Also.
Wir haben noch Zeit. Also Wir kriegen das schon noch hin. Zum Podcast wieder generell. Die uns hören, wissen es eh, wir beginnen in der Vergangenheit und arbeiten uns langsam quasi so durch die Zeit in die Gegenwart und in die Zukunft durch. Bei euch ist jetzt einmal interessant, ich würde dann so in der frühen Vergangenheit anfangen und einmal fragen, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
Ja, das ist eine lustige Geschichte. Also den Matthias und ich, also Marco, ja, wir kennen uns eigentlich schon ziemlich lang. Wir sind Jugendfreunde, selber Freundeskreis, sind viel auf Konzerte gegangen und so weiter. Und ja, den David haben wir eigentlich erst dann während der Gründung kennengelernt. Den haben wir ein bisschen fast reingelegt, würde ich sagen.
Ja, man muss dazu sagen, David hat, also wir haben, Marco und ich hatten damals, wollten in die Gastro gehen, hatten keine Erfahrung. Und haben dann ein Event von einem Verein erfahren von Jamie Oliver, Food Revolution. Und da haben wir uns beworben als Ambassador für Wien und haben dann im Mai 2013?
Nein, so früher, 2012.
Ein Food Revolution Day veranstaltet. Das war damals ein Disco-Salat. Da haben wir Kinder eingeladen, die halt Salate und Smoothies zubereiten. Und wir hatten einen DJ, der Musik spielt. Und da haben wir halt auch Leute gesucht und da hat sich Herr Weber beworben bei uns.
Herr Weber.
Und wir haben da gleich sein...
Heute waren wir noch per Sie, ja.
Du warst sehr nervös. Also der böse, wenn ich das sage, so nervös war. Er war nicht nervös. Auf jeden Fall haben wir seinen Lebenslauf gesehen und haben uns gedacht, boah, den brauchen wir eigentlich für Rapstars. Dann haben wir mal so über die Food Revolution geredet, dann habe ich ihm aber die ganze Zeit was von Rapstars erzählt. Ich glaube, er war nicht begeistert. Aber da der Marco und ich sehr charmant sein können... Irgendwann haben
ich war nicht dabei.
Ja, aber später. Das ging ja länger. Das war nicht an einem Tag erledigt. Und irgendwann konnten wir ihn dann für uns gewinnen.
Er hat als freiwilliger Helfer bei der Food Revolution an ihm geholfen. Und dann war es doch 2013, war nicht 2012. War 2013.
2013, ja.
Ja, ja. Und dann hat er ihm dort geholfen. Und wir hatten damals dann auch gerade die Kurier-Gründer-Challenge und sowas gewonnen. Das heißt, Rapstars hat diesen Startschuss irgendwie bekommen, okay, jetzt riskieren wir alles, wir nehmen unser Geld in die Hand, fahren nach Deutschland, kaufen einen Foodtruck und so weiter. Mhm. Haben das dann gemacht und hatten aber keinen Koch, keine Rezepte, gar nichts. Und die Eröffnung war dann quasi, das war vielleicht in 2-3 Monaten oder so. Und wir hatten dann verschiedene Köche, die wir quasi vorkochen lassen haben. Hat uns niemand überzeugen können. Und dann haben wir den David gesagt, hey David, bitte mach uns zumindest 3-4 Rezepte, dass wir fürs erste Event irgendwas zum Verkaufen haben und dann bist du eh wieder draußen quasi.
Ja, und kann mich noch genau erinnern.
Wie gut hat das funktioniert?
Weniger gut, aber hat halt zu anderen Sachen
geführt. Man muss halt sagen, unser Glück war, dass dich die Uni nicht dann doch nicht so interessiert hat, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Ich kann mich jedenfalls noch genau daran erinnern, wo die Food Revolution war vorbei. Die Food Revolution war im Mai, den Sommer über hatte ich Ferien, war Student und gedacht, ich werde mir auch mal einen Studentensommer gönnen und war 2 Monate auf Reisen. Und ich kann mich noch erinnern, als ich dann irgendwann im August auf Facebook eine Nachricht von Matthias begonnen habe, so, hey, David, weißt du, bist gerade unterwegs, aber du hast gesagt, du kommst Anfang September wieder, könntest du dir vorstellen, mit uns ein paar Rezepte einfach nur auszuprobieren, mit denen wir dann vielleicht starten könnten. Und ja, das war dann so, als ich zurückgekommen bin, haben wir uns eigentlich relativ gleich bei dir zu Hause getroffen und haben Rezepte ausprobiert. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und wusste ja, dass es sich um Raps schon handelt. Da gab es den Namen natürlich schon. Und ja, und dann hat vor allem, glaube ich, mir diese anfängliche Zusammenarbeit bei Matthias zu Hause, wo wir zu dritt einfach an Rezepten getüftelt haben und wir uns kennengelernt haben, war sehr interessant und spannend.
Auch Musik, würde ich sagen, hat uns verbunden,
oder? Musik, ja, doch, sehr sogar.
Rap-Musik?
Nein, eher so Punk-Rock.
Punk-Rock-Musik,
okay, ja.
Und
das sind auch die Konzerte, von denen wir uns kennen.
Also das war auch, würde ich auch sagen, dass das eine entscheidende Rolle in der gegenseitigen Sympathie gehabt hat.
Vielleicht auch die einzige.
und dann war so, es war der September 2013. Wir haben uns wirklich, glaube ich, 7 Tage die Woche getroffen und an den Rezepten gearbeitet. Im Oktober, 13. Oktober, hatten wir unser erstes Mal Verkauf mit dem Foodtruck.
Dass du das Datum weißt, beeindruckt mich
sehr. Steht im Kalender erst jedes Jahr.
Er hat sich vorbereitet.
Ja, aber ich müsste halt nachschauen.
Aber da habe ich kurz eine Frage, wenn ich das unterbrechen darf. Was ist, weil das interessiert mich jetzt, was ist von dem ersten Rezepten was ist eigentlich noch überblieben? Nur die Barbecue-Soße eigentlich, oder? Weißt
da gab es keine Barbecue-Soße.
Da gab es noch keine Barbecue-Soße?
Nein.
Da gab's, da war ja das rein vegetarische Konzept.
Yeah.
Ah, ja. Da hatten wir die Falafel, den Rap Balls on Fire und den Rap Chili Me Softly.
Chili Me Softly. Aber man muss dazu sagen, der Matthias weiß deswegen nicht Bescheid, weil der hat damals Masterarbeit geschrieben und der David und ich, wir haben ihn gehasst, weil in Wirklichkeit haben nur wir zwei gearbeitet und er hat die ganze Zeit an seinen
Studien im Büro versteckt.
Ich hätte fertig machen müssen. Die Mama hat gesagt, sie gibt mir das Geld, nur wenn ich fertig mache.
Deshalb die Mamas Boys GmbH.
So ist eigentlich Mamas Boys GmbH, weil MA. Also
Matthias, ja, aber wir haben Marco, schon auch wegen unseren
natürlich,
Mitteln
weil gemacht,
wir haben uns das Geld gegeben.
Wir stehen auf Wortwitze und wir haben dann halt Mamas Boys und das hat halt gut gepasst, weil es halt Matthias und Marco, MA und Mamas Boys und dann hat man einen guten Scherz auch immer, den man bringt.
Rapstars, Karlauers zum Essen quasi, ne? Das ist echt cool.
Aber es war doch auch so, zuerst war es die Rapstars GmbH und die Änderung ist eigentlich auch eine lustige Geschichte. Die
ja, ich weiß nicht, ob man das so offiziell sagen dürfen.
Sicher, wenn man das
schreibt. Ja, also wir haben ja diese Kurier-Grüner-Challenge gewonnen und da als Preis haben wir bekommen ein Jahr Notar, ein Jahr Anwalt, ein Jahr Pressebegleitung vom Kurier, das heißt einmal im Monat ein Artikel und so weiter. Mhm. Das heißt, wir konnten kostenlos bestimmte Sachen machen, wie Firmengründung und so weiter. Und als dieses Jahr am Auslaufen war, wir wurden als Rapsus GmbH gegründet, haben uns gedacht, ja, und jetzt müssen wir diesen Notar noch irgendwie und alles ausnutzen. Was fällt uns ein? Und haben halt die Firma umbenannt auf Mamas Boys GmbH.
Damit habt ihr den Notar ausgenutzt?
Ja, ich meine, die mussten es halt machen und haben wir halt gemacht. Wir haben dann halt natürlich andere Gründe genannt, weil er uns noch gefragt hat, warum wir das jetzt machen. Wir so, ja, wir denken halt groß und wollen halt eine Holding-Gesellschaft und was weiß ich was. Wir wissen ja nicht, ob Rapsus dann die einzige Firma bleibt, was ja eigentlich jetzt auch tatsächlich so passiert ist, aber damals war das eher noch nicht so gedacht. Ja.
Also ihr habt euch, David, ihr habt euch eigentlich später dann oder bei der Gründung erst kennengelernt, Marco, Matthias, ihr habt euch vorher schon gekannt, oder?
Ja, dann kennen wir uns schon.
Lang.
Danke.
Sehr lang, aber wirklich genau weiß ich nicht. Also ich war, keine Ahnung, seit ich 18 bin oder so. 2007, 2008 sowas.
Das waren auch schöne Zeiten.
Ja. Also als Freunde kennengelernt und dann irgendwie angefangen, irgendwie miteinander zu, wie kommt man auf
das? Was habt ihr für einen Hintergrund?
Ich glaube, dass die meisten mit den Leuten, mit denen wir abgehangen sind, waren nicht so zielstrebig, glaube ich. Und wir waren noch, also wir wahrscheinlich auch nicht, aber im Verhältnis zu denen waren wir noch immer zielstrebiger. Und wir haben uns dann damals gedacht, wir müssen unser Leben in die Hand nehmen. Das war 2012.
Ja, also eigentlich war es so, ich habe auf der WU studiert. Der Matthias war am FH-Technikum und ich habe dann einen Studentenjob gesucht, als haben wir gedacht, eigentlich wäre es chilliger, einen Abendjob zu haben, wo ich in der Nacht arbeite, weil dann kann ich halt, keine Ahnung, lernen oder Film schauen oder whatever und habe noch immer den ganzen Tag quasi Zeit, also so die Theorie dahinter. Und dann haben wir halt, McFit ist damals nach Österreich gekommen, das ist so wie Fit-In, also eine Fitnesskette, die aber 24 Stunden offen hat und da haben wir uns halt einfach quasi initiativ beworben als Nacht.
Gemeinsam.
Ja, gemeinsam. Und dann hat er gesagt, ja, wollt uns halt natürlich nehmen dann und hat gesagt, kriege ich euch nur einen Doppelpack. Also ja, wenn, dann stellt es uns beide oder niemanden. Wurden wir beide als Nachtwächter dort angestellt.
Wie geil.
Wurde dann nach einem Jahr gekündigt. Dann habe ich mir gedacht, okay, der nächste Job, den ich mache, der sollte was mit dem Studium zu tun haben. Und quasi das war der erste Gedanke, ich will mein Leben jetzt in die Hand nehmen, will jetzt was Ernstes machen und so weiter. Praktikum gemacht bei großen Konzernen und so weiter, hat mir wirklich gar nicht getaugt und habe auch gemerkt, ich kriege die Jobs nicht, die ich gern hätte. Ich habe meinen Lebenslauf nicht so gepimpt wie viele andere auf der WU. Deswegen mache ich mich selbstständig quasi. Ähnliche Situation bei Matthias, mit ihm darüber geredet und ich hatte auch, ich war Spezialisierung Entrepreneurship und Innovation und da gab es einen Kurs, wo du quasi deine Geschäftsidee einreichen kannst und dann über Semester arbeitest du sie aus, kannst vor Investoren präsentieren und so weiter. Und genau, und da habe ich den Matthias halt gefragt, so hey, hättest du nicht Lust, dass du mir da hilfst, weil ich habe kein Team gefunden dort, also du pitchst deine Idee, also jeder darf seine Idee pitchen und dann dürfen aber nur die über Semester arbeiten, die dann ein Team bekommen und für meine Idee damals, was der gesunde Lieferservice gewesen ist, hat sich niemand interessiert, aber ich habe den Lehrer überzeugen können, dass ich habe extern jemanden, den Matthias, mit dem wir gemeinsam das machen können und so hat das irgendwie
bekommen. Warum der gesunde Lieferservice? War das einfach ein Spontaneinfall oder gibt es auch einen Grund dafür, eine lange Geschichte, irgendwas in deiner Kindheit oder sonst was Prägendes, warum gerade gesunder Lieferservice? Oder hätte es was anderes auch sein können?
Also ich glaube, dieser Gedanke, wo wir eben davor noch, wir müssen uns unser Leben in die Hand nehmen und, ja, und alles neu machen. Und da haben wir eben neben der, wir haben vorher noch vor dem gesunden Lieferservice haben wir noch an einer anderen Idee gearbeitet, sehr erfolgreich. Und da war so in dem Sommer, wir genießen den Sommer nicht, wir arbeiten den ganzen Tag an unserer Idee und machen aber nebenbei noch, das heißt P90X, also so ein Fitnessprogramm mit Ernährung, und haben uns halt, haben jeden Tag halt, ja, gesund.
Das war die Zeit der Fitness-DVDs, ja, und wir haben das halt legal heruntergeladen und haben dieses Programm durchgemacht, und da war ein Ernährungsprogramm dabei.
Und wir haben halt gemerkt, wie zart das ist, jeden Tag so quasi gesund zu kochen. Und dachten, na, kochen ist nichts für uns. Wir machen das andere, und genau da müssen wir rein, weil ich glaube, das macht niemandem Spaß.
Okay.
Und dann haben wir gedacht, okay, gesunder Lieferservice.
Ich versuche mir jetzt gerade ein bisschen mal jetzt euch beiden zu nähern, Marco und Matthias. Die Zuhörerinnen sehen es jetzt nicht, aber bei Marco drüben steht etwas, das ausschaut, so eine Mischung aus Kanister, Hantel und sonst irgendwas, wo glaube ich 5 Liter Wasser oder Protein.
3,1 Gallone.
Eine Gallone.
Keine metrische Einheit.
Eine Gallone Getränk drinnen ist. Ihr sagt jetzt die ganze Zeit Fitness. Ja. Habt ihr beide euch über das Thema Fitness, dem Thema Ernährung genähert? War das für euch so der Zugang zu dem Ganzen, oder gibt's da was anderes an? Oder ist es so der?
Also damals schon. Ich muss dazu sagen, ich habe mich den immer wieder abgewendet.
Fitness oder Ernährung?
Fitness und Ernährung. aber ja, nein, damals war schon, wir wollten halt fit sein und haben uns gedacht, okay, und haben halt dann, aber dann haben halt gelesen, Fitness ist halt auch viel Essen und was man isst, und deswegen, man muss auch dazu sagen, deswegen habe ich Fitness, habe ich gesund ein bisschen nicht, also unser damaliges Verständnis von gesund, das war halt viel Kartoffel, viel fleischliches Protein, also einfach Hühnerbrust jeden Tag und 2 Kilo Kartoffel im Ofen, also nicht lauernd. Ja, das war halt damals unsere Vorstellung von gesundem Essen.
Also der klassische Fitness-Journey von damals, wenn man halt quasi Muskeln aufbauen will und so, und das war das Verständnis, was man sich unter diesen Leuten vorstellt, also unser Verständnis von gesundem Essen, das hat sich natürlich entwickelt über die Zeit. Ich bin noch immer ein ziemlicher Fitness-Freak und achte auch extrem auf meine Ernährung. Ja. Das war irgendwie der Zugang, wie wir hingekommen sind. Und das, was wir jetzt unter guter Ernährung verstehen und so weiter, hat sich natürlich über die Jahre sehr viel verändert. Ja. Vor allem auch, wenn man David und Matthias Verständnis von coolem, leibenden Essen vergleicht mit meinem, ist was anderes. Wobei wir uns da doch auf sehr vielen Ebenen einig sind. Also wenn es dann quasi um, keine Ahnung, Nachhaltigkeitskriterien und sowas geht und Qualität und so weiter, aber dann quasi, was wir täglich essen, haben wir einen Unterschied.
Aber wie kommt man jetzt von einem Projekt an der Uni dazu zu sagen, okay, Gastro, keine Ahnung, Ernährung, auch nicht so der Hintergrund, halt über den Sport und die Fitness, machen wir was mit Gastronomie?
Ich würde sagen, ich glaube, in erster Linie war der Drang da, die Selbstständigkeit zu erreichen. Und was es schlussendlich ist, war jetzt nicht immer klar. Aber ich glaube, in erster Linie war ein großer Drang da, selbstständig zu sein.
Ich glaube, wenn wir programmieren könnten, dann hätten wir was anderes gemacht, sagen wir so.
Ja. Würde ich so nicht unterschreiben. Also für mich persönlich war es einfach, es war ein Problem, das mich extrem beschäftigt hat. Also das war definitiv in der Zeit so. Ich hätte gern einen sehr leichten Ausweg gehabt, mich damals nach meinen Zielen quasi zu ernähren. Und dann haben wir gedacht, ja, und ich wollte halt unbedingt selbstständig werden. Und das hat sich halt zusammengepasst. Deswegen war das die Idee. Es hätte auch sein können, dass irgendwas anderes die Idee wird. Also es war damals nicht wichtig, es war nicht essentiell, dass ich in dem Bereich selbstständig werde. Es war nicht immer der Traum, ich möchte mit Essen selbstständig sein. Aber es war halt, das Timing hat zusammengepasst.
Ja. Aber es sorgt trotzdem immer für Schmunzeln, wenn ich die Geschichte von Rapsters erzähle. Und dann erzähle ich in Wahrheit 2 Typen, die es gehasst haben zu kochen, und die 2 machen dann Gastronomie.
Doch immer.
Also das ist schon so, okay.
Ja, es war definitiv auch viel Naivität dabei. Wir haben uns gedacht, ja gut, das machen wir jetzt halt einfach. Also es war halt nicht so, ja, machen wir das halt schnell, so auf die Art. Das war nicht so der Gedanke, ja, wir sind jetzt 10 Jahre dran und da wird da der mega Lebensstil draus oder was weiß ich.
Ja, ja. Bevor wir jetzt auf die Raps und ein bisschen in das Thema dann reingehen, ihr habt mich da ein bisschen getriggert vorher. Ihr wart 2012, wie alt wart ihr da? ungefähr?
Ich war 23, glaube ich.
So 16?
Ja. Nein, also die ich glaube, offiziell gegründet, die GmbH, da war ich 23.
23, also so Anfang 20. Ihr habt gesagt, beide, ihr wolltet irgendwie damals ein Leben auf die Reihe bringen oder irgendwie das Leben in die Hand nehmen. Warum?
Ich mache manchmal einen Vortrag auf meiner alten FH und da habe ich immer so ein geiles Bild, das kann ich hier jetzt gleich zeigen, wo so ein einfach, wo man Marc und ich einfach auch schon wie zwei richtige Proleten in einem betrunken irgendwo in einer Bar.
Will ich auch sehen, das Bild.
Das kennst du eh, oder?
Wo die mit den Nieren. Bin mir nicht sicher, wer
es ist. Und es ist halt so, wir haben halt überhaupt nicht gewusst, wohin es gehen soll deswegen glaube ich dann irgendwo, wir haben nur gemerkt, also ich glaube, wir wurden einfach angesteckt von dieser Startup-Szene dann, also weil wir dann dort bei den Pioneer Startup Live und so halt dabei waren.
Das stimmt, ist ein wichtiger
Mensch. Jeder war halt motiviert, was zu machen. Und das hat uns schon auch angesteckt und hat uns auch extrem taugt einfach. Oder ich kann mich erinnern, das war für mich wirklich so ein wichtiger Punkt, auch wo ich damals, ich war im Technikum, also es war eher viel technische Lehrer auch und Professoren, das war immer alles sehr steif und wie ich dann bei der Veranstaltung war, ist ein Professor zu mir gekommen und gesagt, Servus, ich bin der Thomas und das für mich war so, boah, was für eine coole Welt ist das hier eigentlich, wo draußen die Professoren ganz normal mit dir bei du sind, sich deine Sachen anhören und auf Augenhöhe mit denen sprechen kannst. Mich hat das extrem fasziniert.
Ja.
Und ja, ich glaube, das war der Punkt, warum wir gesagt haben, wir wollen unbedingt was
eigentlich machen. Ja, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, den wir fast nie erzählen, aber wir sind da in meinen Kursen, ich hatte extremes Glück, mit wem ich ins Team gekommen bin, weil irgendwie ist jeder hat jetzt die ärgsten Firmen irgendwie gegründet, also auch viele davon sind in Amerika gegangen, aber damals war ich im Gründerteam mit denen, die das Pioneers Festival nach Wien gebracht haben damals. Und dadurch sind wir in diese Startup-Szene reingerutscht. Davor wirklich null Kontakt mit diesem Bereich gehabt. Und das war irgendwie so diese erste Phase, wo Startups irgendwie cool geworden sind und alle Events und jeder muss was gründen und so weiter. Wir sind da voll reingerutscht, haben dann auch für die ein Event in Bratislava organisiert, so ein Gründer-Event und haben dann noch, wurden dann noch zum Pioneers Festival eingeladen und sind in diese Szene eben reingerutscht und das hat uns voll motiviert. Da waren lauter junge Leute, die alle irgendwas gemacht haben und das hat uns irgendwie, dieses Momentum hat uns irgendwie mitgenommen auch, ja.
Und finde ich auch heute noch cool, diese Leute, also wenn man mit gewissen Leuten, die einfach so viel verändern zum Positiven, also zum Positiven natürlich in unserer Perspektive, ist einfach cool, da auch irgendwo vielleicht ein Teil zu sein davon. Mhm. Das ist sicher ein Motivator, glaube ich, für alle uns.
Ich habe am Anfang, den Eindruck gehabt, dass das Startup-Sein war dann eine Zeit lang ein richtiger Lebensstil. Da war es gar nicht so wichtig, was man gründet, sondern da war es einfach dabei zu gründen, einfach was zu unternehmen, oder? War das, das hat sich jetzt bei euch auch ein bisschen so angehört, so dieses, das hat euch einfach abgeholt, diese neue Form zu leben. Und ihr habt dann ein Unternehmen dazu gefunden, mit dem ihr das auch ausleben könnt, oder?
Ich persönlich glaube auch, dass es für viele der Weg in die Selbstständigkeit ist, weil ich bin der Meinung, es gibt selten so, dass du die Idee hast, die richtige Idee und dann hast du den Zeitpunkt und dann weißt du, jetzt gründe ich das und das. Es ist meistens ein Prozess, du fängst mit irgendwas an, beschäftigst dich mit einem Thema, dann tust du da vielleicht ab und zu dich mit irgendjemandem austauschen und irgendwann wird dann was draus. Es ist selten so, wenn wir jetzt neue Projekte machen, dann ist es schon eher so, wir haben eine Idee, das Timing passt, setzen wir es um. Aber der Anfang ist anders, wenn du wirklich noch gar keinen Background hast. Und deswegen war das, glaube ich, ein ganz normaler Prozess. Und wenn ich werde dann immer wieder zum Mentoring eingeladen, bei der Entrepreneurship Avenue jetzt zum Beispiel, was quasi so dieses Nachfolgeprojekt von dem Ganzen war, wo ich war. Und da sage ich den Leuten auch, schaut, es gibt nicht den Zeitpunkt, ihr werdet nicht irgendwann aufwachen und sagen, boah, das ist die Idee und ich muss jetzt sofort zum Arbeiten anfangen. Es ist eher so, beschäftig dich was, dein Ziel ist es, du willst irgendwas machen, was für ein Thema interessiert dich und schau, ob du dort irgendwas findest, geh zu Events, red mit Leuten und irgendwann wird vielleicht ein Projekt draus. Also einfach anfangen, irgendwas zu machen, damit du irgendein Momentum bekommst, weil es ist einfach so kompliziert, irgendwas zu gründen und ein Thema zu finden, dass man muss einmal in Bewegung kommen, dass man mal irgendwas macht. Und das war so unser Zugang, glaube ich. Damals nicht so ausformuliert, das ist halt einfach passiert, aber jetzt im Nachhinein betrachtet kann man es gut erklären. Ja.
David, wie war das bei dir?
Also ich hatte diesen Drang der Selbstständigkeit nicht so stark verspürt zu dem Zeitpunkt, wo ich Marc und Matthias kennengelernt habe. Also ich wusste, ich meine, ich habe ja einen ganz anderen Background als gelernter Koch und ich wusste auch ganz anders als Marco und Matthias, die gesagt haben, die wussten in jungen Jahren überhaupt nicht, wohin mit ihrem Leben, was sie machen sollen. Ich weiß, seitdem ich 12 bin, dass ich Koch werden möchte.
Seit 12?
Ja, nicht seit 12 Uhr zu Mittag, heute, aber.
Nein. Nein, aber warum? Warum wusstest du das so früh?
Ich weiß es nicht.
Du hast mir gesagt, du hast Jamie Oliver mit den Eltern immer geschaut, oder?
Und ja, das war ein großer, wichtiger Einfluss, nehme ich an. Diese erste Jamie Oliver Sendung, die es in Österreich ausgestrahlt wurde. Ich glaube, das war in der Donnerstagnacht im ORF.
Neckenchef.
Ja, genau. Und das hat mein Bruder damals immer geschaut, weil ich schon schlafen gehen musste um die Zeit. Und er hat dann immer erzählt, dass es so eine coole Kochsendung ist. Und ich meine, damals gab es nicht viele Kochsendungen. Ich da nicht so am Schirm, aber ich glaube, dass dann am Samstag am Vormittag die Wiederholungen gelaufen sind und die konnte ich mir dann anschauen, weil da war ich munter. Und ja, dann habe ich die Jamie Oliver Shows gesehen und dachte mir, cooler Typ, irgendwie hat mir der imponiert. Ja. Und dann gesagt, sowas möchte ich auch machen. Und da weiß ich, kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, ob ich mir gedacht habe, ich möchte im Fernseher kochen oder ich möchte einfach nur kochen. Ja. Aber jedenfalls habe ich da einen Zugang zu Essen gefunden. Ich meine, in meiner Familie, wir haben immer gemeinsame Familienessen gehabt. Es wurde immer jeden Tag gekocht in der Familie, entweder meine Mutter oder mein Vater. Das heißt, es hatte immer einen hohen Stellenwert. Und dann habe ich, glaube ich, begonnen, einfach meine Eltern mehr in der Küche zu unterstützen und habe dann eben auch nach den Kochsendungen mir gedacht, das möchte ich jetzt einfach nachkochen. Dann bin ich mit meinem Papa oder mit meiner Mama am Samstag mit einkaufen gegangen und gesagt, ich brauche jetzt den Lachs und die Sojasauce und den Plastikbeutel, weil da muss der Lachs drin mariniert werden. Ja. Und Ingwer haben wir noch nie gekocht damit vorher, glaube ich.
Ja. Machst du heute auch den Einkauf bei den Rapsters?
Ja.
Ja, okay, na gut, wir schauen mal.
Aber du fährst nicht in die Filiale mit einem Einkaufssackerl.
Nein, doch, mein Vater begleitet mich nicht mehr.
Leider. Aber dieses Image wollten wir aufrechterhalten, oder? David geht jeden Tag, wie man es immer sieht,
ja, stimmt,
jede Tomate, so, ja, die ist perfekt. Die genau. Kochen wir.
Ja. Und ja, und dann habe ich relativ schnell damals, glaube ich, meinen Eltern gesagt, ich möchte Koch werden. Und damals war ich noch im Gymnasium in der Unterstufe und dann gesagt, okay, was gibt's jetzt für Möglichkeiten, wenn ich Koch werden möchte? Entweder eine Lehre, eine Hotelfachschule besuchen. Dann haben mir, glaube ich, meine Eltern haben, glaube ich, mich versucht, eher in die Richtung Hotelfachschule zu bringen. Dadurch, dass ich dann dort auch die Matura habe, weil vielleicht ändert sich ja mein Berufswunsch dann doch nochmal, wenn ich 14, 15, 16, 17 bin.
Also wenn du alt bist, dann...
Genau. Ja. Und dann habe ich eben noch eine weitere schulische Ausbildung und kann noch andere Sachen weitermachen, leichter. Und
hat viel geholfen.
Hast du den Empfehlungen nicht gefolgt, oder?
Nein, doch, ich bin auf die Hotelfachschule gegangen.
Also Hotelfachschule,
ja. Im ersten Jahr von der Hotelfachschule habe ich aber gesehen, das ist mir eindeutig zu wenig Kochen. Bevor ich zur Hotelfachschule gegangen bin, haben meine Eltern noch gesagt, wenn du wirklich Koch werden willst, dann schauen wir mal, dass du wo arbeiten kannst, einfach so Schnuppertage, Praktikum machen kannst. Und wenn das wirklich dich interessiert, dann bewerben wir uns für die Hotelfachschule. Und mein Vater ist aus Luxemburg und ich habe dann, weil in Wien kannte er nicht viele Betriebe, keine Connections in die Gastro gehabt, wo er einen 12- oder 13-Jährigen unterbringen kann, was, glaube ich, ja nicht ganz legal ist mit dem Alter. Und ja, dann halt im Dorf, wo meine Oma lebt, in Luxemburg, im Dorfwirtshaus. Da kannte er den Besitzer sehr gut und dann hat er gefragt, ja, kann der David, mein Jüngster, mal vorbeikommen und bei dir reinschnuppern. Und das war dann in einem Sommer, wo ich eben Schulferien hatte, war ich 3 Wochen dann sogar dort. Und auch dort war es nicht legal, weil sie haben mich meistens im Keller arbeiten lassen, weil in den Vorbereitungsräumen.
Ja, willst du drüber reden?
Also deine Karriere begann in einem Luxemburger Wirtshauskeller quasi.
Ja.
Schön.
Ich habe Schrimps geschält. Schrimps geschält.
Spaß zu Luxemburg.
Rosmarinzweige Zweige vom Rosmarin befreit und dann mit dem Stab Rosmarinzweig die Schrimps durchstochen, um einen Spieß zu machen. da gibt's eine lustige Geschichte da, in dem kleinen Vorbereitungsraum im Keller gab's kein Fenster und sie haben die Tür immer hinter mir zugemacht und irgendwie ist mir der Sauerstoff
ich irgendwann ausgegangen. Ich schau dir in die Augen, du bist gerade total in dem Moment wieder, gell?
Ja. Und ich bin irgendwann, und ich kann mich erinnern, ich habe gedacht, irgendwie geht's mir nicht gut. Ja. Aber ich wollte auch nicht raufgehen und sagen, mir ist schwindelig oder ich fühle mich nicht gut, kann ich nach Hause gehen, das war mir alles sehr unangenehm. Ja. Vor allem haben die auch alle Französisch gesprochen und ich konnte kein Wort Französisch.
Hätte er nichts braucht, stimmt.
Und ja, dann war ich mal im Bad, habe mir Wasser ins Gesicht gespritzt und bin wieder zurückgegangen. Ich musste die Shrimps fertig schälen und ja, irgendwann bin ich umgekippt und ein Lieferant hat mich gefunden und hat mich dann hochgetragen, die Treppen. Und das war dann mitten im Service. Das Gastraum war bumm voll mit Leuten und die tragen einen 12-jährigen Jungen die
aus Treppen dem Keller. Hoch,
aus dem Keller. Küchengewand. Und da bin ich auf den Gästetisch gesetzt worden, also einen Tisch, und dann hat mir der Küchenchef ein Steak gebraten und eine Cola. Ja,
Steak.
Eine Cola serviert. Und ja, dann bin ich nachdem ich das gegessen habe, durfte ich nach Hause gehen, weil meine Schicht beendet für den Tag frühzeitig. Bin ich nach Hause geradelt, meine Oma sagt so, David, was machst du schon um 13 Uhr hier? Und dann habe ich halt die ganze Geschichte erzählt. Und nächsten Tag war ich aber wieder dort und dann haben wir die Tür offen gelassen im Keller, dass mehr Luft zirkuliert. Und das hat dann gepasst.
Ich muss sagen, die Arbeitsmoral vermisse ich hier ein bisschen.
Aber das heißt, du bist immer noch Koch, obwohl es dich umgehauen hat im Schrimpskeller.
Ja, ich fand das toll dort. Und ich bin zurückgekommen und habe gesagt, meine Eltern, ich will noch immer Koch werden.
Jetzt weiß ich, was mir zu nehmen.
Du warst ja heim, weil ich den Sauerstoff
gehabt. Und dann haben wir uns bei der Hotelfachschule beworben. Und dann im ersten Jahr, war mir das dort zu wenig Kochunterricht. Und dann habe ich mich eigentlich selbstständig für eine Lehre beworben, ohne es meinen Eltern zu sagen. Und als ich dann die Rückmeldung bekommen habe, Schnuppertage zu machen, da musste ich es dann sagen, weil da musste ich ja in der Schule absagen, dass ich nicht komme. Und da war ich dann in drei Betrieben schnuppern, in großen Hotelbetrieben in Wien, alles 5-Sterne-Betriebe, und bin aber nirgendwo genommen worden, was mich enttäuscht hat. Meistens mit der Begründung, dass sie nicht einen 14-Jährigen anstellen wollen, weil sie auch Bewerbung haben von 18-, 19-Jährigen für die Lehre und die fallen halt nicht ins Jugendschutzarbeitsgesetz und können sie einfach körperlich mehr beanspruchen. Das war die Begründung.
Erst hast du es in Luxemburg erzählt, was du schon alles durchgemacht hast.
Ja.
Sie hätten dich sofort genommen. Ja.
Und dann bin ich nicht genommen worden, bin auf der Hotelfachschule geblieben. Nach dem zweiten Jahr habe ich es nicht nochmal versucht, weil ich eben diese ersten zwei Jahre nicht verlieren wollte. Und genau, aber bin auch sehr glücklich mit der Entscheidung, in der Hotelfachschule geblieben zu sein, weil natürlich viele tolle Freunde dort gefunden habe. Und ja, und es natürlich trotzdem auch ein anderes Sprungbrett einem gibt.
Ja, aber du bist mit Herz und Seele Koch.
Ja.
Gastronom, Koch.
Koch in erster Linie, Gastronom, ja, ich wollte dann schon irgendwann einmal in meiner Vorstellung, ich werde nach der Hotelfachschule, mache ich meine Wanderjahre und irgendwann werde ich mein eigenes Restaurant natürlich haben. Das war natürlich der ausgemalte Weg.
Ja.
Aber der Wunsch, Koch zu werden, bleiben, ist eigentlich die ganze Laufbahn in der Hotelfachschule geblieben. Und ja.
Jetzt auch noch, oder?
Jetzt auch noch, ja. Ich bin, also Koch an sich ist für mich der schönste Beruf, den ich mir vorstellen kann. Also.
Dann bist du ein bisschen so herumgezogen und wie es halt dann so oft ist, man verliebt sich und ihr seid jetzt inzwischen seit 10 Jahren verheiratet, wie man merkt und auch hören kann und inzwischen.
Zumindest fix zusammen. Ne?
Ja. Ziemlich fix.
Ja, du sagst, klingt ziemlich gut. Aber es ist noch 10 Jahre. Na, haben wir noch 9.
Nächstes Jahr.
Ja. Nächstes Jahr ist das 10.
Wie lange fühlt es sich an?
Na, es passt.
Es fühlt sich kürzer an, als es klingt, sagen wir so.
Weil die Zeit vergeht so schnell.
Vor allem die letzten 2 Jahre, pandemiebedingt, und so, habe ich das Gefühl, dass die einfach nicht existieren. Das war so wie 2 Monate. Das war viel auf und ab und so weiter. Sind viel schneller vergangen als die Jahre davor. Und deswegen generell die 10 Jahre fühlen sich jetzt nicht so an, als ob das jetzt so lange her ist alles.
Ja. Die Zeit schnell vergangen.
Ja.
Aber jetzt sagt mal, wer von euch hat denn in eurem Gespann welche Rolle?
Ich bin der Koch, Matthias.
Das wird dem Matthias jetzt taugen, wieder die Frage.
Nein, also ich, David, also ganz klar, bin der mache den Küchenpart, Küchenchef, habe die Speisen kreiert, leite die Küche, die Produktion und entwickle neue Gerichte.
Produktentwicklung,
ja.
Danke, David.
Danke, David. Ja. Cheers.
Ja, ich mag die Frage deshalb nicht, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, ich mache irgendwie so alles und nichts. Ich habe nicht so das Gefühl, ich habe so eine bestimmte Aufgabe.
Du bist der Generalist.
Ja, genau. Ich bin so überall irgendwo involviert und ja, ich glaube, das war's.
Wie geht's dir damit?
Das Einzige, was ich nicht mag, und das macht der Marco manchmal, ich meine, er meint es nicht böse, sagt, ich bin der Politiker. Und in 2022 jemand als Politiker zu bezeichnen, ist,
was für Schimpfwort?
Ist ein Schimpfwort, ja. Ja. Deswegen, das ist das Einzige, was ich nicht mag, aber sonst ist alles gut.
Dann halt Netzwerker, der Matthias redet halt gern und auch gut, also er kann Smalltalk gut, das kann ich gar nicht. Und deswegen ist er, glaube ich, besser, wenn man den auf Events schickt oder mit Leuten reden lässt, weil der dann auch mehr als quasi nur das Geschäftliche abarbeitet und dann auch Beziehungen aufbaut und so weiter, da bin ich nicht so gut drin, sagen
wir so. Ich muss leider diese Geschichte von zuerst, weil du das hast nicht erwähnt und ich finde, das ist eine meiner lustigsten Sachen, wo der Marco erzählt hat, er wurde von McFit gekündigt, mit der Begründung, er ist kommunikativ unzulänglich.
Noch McFit.
Nein, da vermischt sich zwei Geschichten, aber ja, ich wurde bei, in einem Callcenter davor, haben uns in einem Callcenter beworben.
Also dort war das, okay.
Da gab es so ein Assessment Center und die Begründung, warum ich nicht genommen habe, ist kommunikativ Unzulänglichkeit. Und beim McFit wurde ich sicher aus verschiedenen Gründen gekündigt, aber es war auch, ich habe mit Absicht versucht, keine Beziehung zum Team aufzubauen. Ich bin.
mit Absicht.
Ja, also es war halt wirklich. Ich wollte meinen Job machen und nach Hause. Ich habe keinen Bock gehabt, da jetzt irgendwie integriert zu werden in das Unternehmen oder so. Ich habe halt geschaut, dass ich nicht mit der Schicht vor mir oder nach mir wirklich viel Überschneidungen oder Kontakt habe, aber halt dann versucht zu timen, dass wir uns so wenig wie möglich sehen. Und das hat dann natürlich auch gewisse negative Effekte gehabt.
Ja. Jetzt bin ich natürlich total interessant, für was du so zuständig bist. Ja, ich wollte gerade
sagen, was machst du jetzt?
Ja, kann konträr zu dem. Also es passt nicht irgendwie zusammen, aber ich bin fürs Marketing zuständig. Viel Kommunikation, sehr viel Kommunikation.
Okay.
Und ich glaube, ich kann auch ganz gut kommunizieren, wenn ich dann mal einen guten Grund dafür habe. und Finanzen und ja, so ein bisschen, ich würde auch sagen Strategie. Also ich habe einfach so den Überblick, was passiert und versuche Vorschläge zu bringen, wohin es gehen soll in der Zukunft und so weiter. Und ja, das sind so die Kernbereiche.
Der Begriff des Gründerteams ist in der Startup-Szene, glaube ich, oder generell total wichtig. Wenn man zu gleich macht, kommt man es in die Haare. Man sollte sich möglichst gut ergänzen. Ergänzt ihr euch jetzt, war das bei euch von Anfang an eine perfekte Harmonie und eine perfekte Ergänzung oder ist das also die Illusion vom Gründerteam, dass das am Anfang alles so perfekt passt? Wie war das bei euch?
Na, ich würde sagen, die Ergänzung ist definitiv da. Also ich glaube, es ist auch nach wie vor machen wir es vielleicht anders, zuerst war nur der Marco und ich. Und ich glaube, es war sehr wichtig, dass ein Dritter dazukommen ist, weil es trotzdem dadurch ein bisschen, quasi wenn man Meinungsverschiedenheiten hat und wir uns nicht einig sind, dann gibt es immer einen Dritten, der halt dann auch noch auf irgendeiner Seite ist. Mhm. Und ich glaube, da muss man halt, quasi darf man nicht eingeschnappt sein, wenn es einmal nicht nach seinen Vorstellungen geht. Aber ich glaube, eine dritte Person halte ich für sehr wichtig für uns, also in unserem Fall jetzt, harmonisch. Also von der Arbeit der Ergänzung auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass harmonisch ist man natürlich, wie in jeder Beziehung, diskutiert man, streitet man. Im Prinzip, ich meine, jetzt sind es 9 Jahre, wir verbringen doch viel Zeit hier im Büro und
es ist eine Beziehung, es gibt Arbeitsbeziehungen, es gibt private Beziehungen, es gibt emotionale Beziehungen.
Okay. Und ja, man streitet auch, aber ich glaube, ich bin auch eigentlich nicht so unzufrieden, wie so die persönliche Entwicklung die letzten Jahre waren, weil in vielen Sachen hat man sich auch mehr zusammengefunden oder auch mehr Verständnis aufgebaut für den anderen. Also ja, ich bin nach 9 Jahren, heute bin ich eigentlich sehr zufrieden, wie das alles verlaufen ist.
Also wir haben uns auch sehr verändert eigentlich, wenn man überlegt, wo wir begonnen haben und so weiter. Und ich meine, in der Größenordnung, wo wir sind, ich meine, mittlerweile haben wir doch einige Mitarbeiter, aber den Großteil der Gründungsgeschichte waren wir in einer Teamgröße, wo jeder alles machen muss, immer. Weil es ist nicht so, natürlich sind wir komplementär, also wir ergänzen uns quasi in gewissen Sachen, aber vor allem am Anfang hat jeder alles gemacht. Es war nicht so, ja, ich bin fürs Marketing zuständig, ist mir jetzt wurscht, ob du jetzt die Schicht machen kannst oder nicht, keine Ahnung. Also man muss Generalist sein, man muss miteinander auskommen und ja, ich glaube, das ist wichtig in einem Team, vor allem am Anfang, vor allem wahrscheinlich in der Gastronomie, es wird wahrscheinlich in jeder Branche so sein. Aber bei uns, das ist ein Job, wo du dir die Hände schmutzig machen musst und auch bereit sein musst dafür.
Mhm. Aber was unterscheidet euch jetzt von anderen, die es dann in der Gruppe, im Team und im Gründungsteam, wo sich es einfach nicht ausgeht? Also was ist so eure Kernkompetenz, dass ihr nach wie vor gut miteinander arbeitet?
Dass wir alle keine Möglichkeiten haben außerhalb der Firma. Das nicht funktioniert, sind wir alle arbeitslos.
Ja, das würde ich nicht. Nein, das ist immer bei dir seine Story. Ja. Der David und ich sehen das nicht so. Ja.
Das stimmt. Ja.
Es ist, glaube ich, schwierig zu sagen. Einerseits hilft es natürlich, dass der Matthias und ich wir uns schon lange kennen. Wahrscheinlich ist es manchmal auch ein Hindernis, aber gleichzeitig hilft es auch. Das heißt, man weiß, worauf man sich einlässt. Es gibt Gründerteams, sagen wir hätten jetzt nur mit dem David begonnen. Und halt, zu Beginn, als wir mit David gearbeitet haben, wir kannten ihn ja nicht. Also da hat man ein gewisses Risiko. Und dieses Risiko offenbart sich ja erst nach einem Jahr, zwei Jahren. Vielleicht, also es dauert einfach, bis du die Person kennenlernst und wirklich alle Höhen und Tiefen hast. Und das hat gut geklappt mit dem David. Also wir verstehen uns ja auf persönlicher Ebene sehr viel. Und dann geht es auch darum, dass sich alle Personen persönlich weiterentwickeln. Wir haben uns charakterlich extrem verändert. Also Matthias und ich sind viel öfter angeeckt am Anfang der Zeit. Und wir haben uns zum Glück charakterlich weiterentwickelt und gehen ganz anders mit Themen um. Sind viel besser darin, Privat und Arbeit quasi zu trennen. Wenn wir uns arbeitstechnisch anschnauzen, dann nehmen wir das nicht unbedingt mit und können eine Stunde später über private Sachen ganz normal reden. Ich glaube, diese Sachen sind einfach wichtig, dass man das lernt und damit umzugehen, das ist nicht leicht. Und natürlich, wenn wir jetzt bei Herd Open Kitchen haben wir einige Mitglieder, wo es einfach an dem gescheitert ist, dass sich die Gründer zerstritten haben.
Mhm. Und man muss auch sagen, am Ende des Tages ist es natürlich auch schon ein Glück, weil es nicht, wir hatten ja auch andere Partner, wir hatten andere Kooperationen, ja, das hat überhaupt nicht funktioniert. Es ist, glaube ich, auch ein Glück auch. Und gerade wie wir Koch gesucht haben, da muss ich trotzdem sagen, dass der David ein Segen war, weil es einfach Köche dann trotzdem ein bisschen anders. Also ich sag, ganz am Anfang da hat der David auch nicht so viel Lust gehabt, weil Köche oft eben besonders extravagant super kochen wollen und Ente blanchieren. Und das ist halt alles nicht möglich gewesen im Foodtruck. Wir hatten ja wirklich einige Leute, die vorgekocht haben und wir dachte mir, es ist unmöglich, das halt auf Fastfood-Ebene zu bekommen oder halt auf schnell auszugeben. Und der David hat das dann auch als Herausforderung gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn wir David nicht gefunden hätten, glaube ich nicht, dass wir heute hier wären. Also das ist,
Jetzt hätte ich gerne eine Kamera, gell? Oh, schau.
Ja. nein, das ist halt Tatsache. Aber ja, wie gesagt, es hat auch Kooperationen gegeben, die haben gar nicht funktioniert. Wie der Marc auch schon sagt, gerade wenn man sich nicht gut kennt, wir sind halt auch mittlerweile vernünftiger geworden. Also wir passen genau auf, wenn wir neue Partnerschaften eingehen.
Aber das Risiko ist immer da.
Ist immer da. Aber wir merken, also ich glaube, ein Thema, was wir haben, oder was wir gesagt haben, was wir zu aufpassen ist, wenn man am Anfang ein bisschen so Bauchweh hat, dass wir dann sagen, wir machen es nicht, weil am Anfang ist noch alles schön, aber es wird dann einfach schwieriger und dann wird das Bauchweh einfach größer. Und
hat das Bauchweh des Anfangs, wenn ihr jetzt zurückerinnert, wo ihr Bauchweh damals schon gehabt habt, hat der Bauch damals auch schon recht gehabt, intuitiv, oder hat sich das Bauchweh auch weiterentwickelt und ist jetzt ein bisschen treffsicherer?
Ich möchte nicht sagen treffsicherer, weil ich bin mir sicher, wenn wir in 2 Jahren uns wiedersehen, also wir können uns öfters wiedersehen, aber sagen wir sehen uns 2 Jahren wieder, dass wir wieder irgendwas gemacht haben, wo wir sagen, im Nachhinein, ja, hätten wir es wissen können. Mhm. Ich glaube, 100% kann es das nicht. Ich glaube, was wir eben jetzt zum Beispiel gemacht haben, auch beim letzten Mal schon, ist einfach, dass wir uns rechtlich absichern, dass es von Anfang an Verträge gibt, ob das jetzt ein Vesting-Vertrag ist oder sonst was.
Oder um es schöner zu formulieren, wir lernen, unsere Erwartungshaltung zu kommunizieren.
Oh,
schau, wie schön.
Marco.
Wahnsinn.
Ich glaube, das ist essentiell. Das geht jetzt gar nicht nur ums Gründerteam, das geht auch um, wenn man Schlüsselpositionen besetzt, die dann angestellt sind und so weiter. Ja. Da haben wir einfach gelernt, es war in unserer Größe, war es noch okay, wenn Aufgabenfelder nicht super definiert waren und so weiter. Ja. Es wächst jeder rein, weil jeder motiviert ist, jeder will Gas geben und ja, das mache ich auch noch und das lerne ich noch und das lerne ich noch. Aber dann gibt es Leute, wo es einfach extrem wichtig ist, von Anfang an zu sagen, das wird ein Bereich sein, das erwarten wir von dir, damit die Person weiß, wo sie ist und dann kann sie dort performen oder halt nicht performen und dann können wir auch besser Feedback geben und so weiter. Und diesen Fehler haben wir in den letzten Jahren immer wieder gemacht, dass wir diese Erwartungshaltung nicht klar genug kommuniziert haben. Und ich glaube, das ist auch bei Gründerteams, bei uns ist jetzt gut ausgegangen mit unserer quasi unter Anführungszeichen unprofessionellen Vorangehensweise, die wir heute so nicht mehr machen würden, aber bei den ersten Partnerschaften und so weiter. Ich glaube, wenn man das wirklich klar kommuniziert am Anfang und dann halt auch sagt, okay, das sind die Konditionen, am Anfang erwarten wir das und das von dir und sich dann herantastet und auch immer wieder Exit-Szenarios bietet für beide Seiten, sagen so, hey, ich habe das Gefühl, das funktioniert einfach nicht. Das alles am Anfang auszudiskutieren, hilft einfach für beide Seiten, sich, glaube ich, wohler zu fühlen, weil man weiß in der Realität erst nach 6, 12 oder mehr Monaten, ob das funktioniert oder nicht.
Also ich kann es von Power to the People bestätigen, das, was du sagst, wir sind völlig, wir arbeiten auch so wie ihr am Anfang wahrscheinlich. Es bilden sich Dinge heraus,
sehr gut,
die was der eine oder andere macht, aber wir sprechen uns auch nicht ab oft und es ist halt so ein Dahinarbeiten, vertraut sich halt. Nicht? Man tut halt den ganzen
Tag. Ich vertraue dir nicht, ich sage alles, was ich mache.
Ja, okay. Vielleicht sollte uns auch mal wer zum Podcast einladen. Wenn man dann wächst wahrscheinlich, oder wenn sich dann, je mehr man sich professionalisiert, der Umsatz wächst, die Mitarbeiter wachsen, dann geht es nicht mehr wahrscheinlich einfach dieses intuitive Zuarbeiten, ist das Gegenseitige.
Du kannst
oder?
Das Glück haben, dass du wieder jemanden findest, der damit der voll aufblüht in seinem System.
David?
Ja, aber man muss sagen, unserer Erfahrung nach, der große Leute kommen nicht damit klar und es macht auch für dich dann schwieriger, denen Feedback zu geben und dass das Feedback auch richtig aufgenommen wird, weil sie fühlen sich dann eher verloren, weil sie sagen so, ich weiß ja nicht einmal, was meine Aufgabe ist quasi.
Sprichst du jetzt von Mitarbeitern oder Partnern? Und was ist in dem Kontext ein Partner für euch?
Partner ist wirklich, wenn ich jetzt an einen Mitgründer oder so denke, und da ist die Erwartungshaltung eigentlich, vielleicht sind wir da auch verwöhnt, dass an einem Partner denke ich, wie wenn das jetzt jemand arbeitet wie der Matthias oder der David.
Mhm. Oder Marco.
Ja. Oder auch die Marie, die ist jetzt quasi keine Mitgründerin. Sie leitet das Tagesgeschäft bei Rapstars. Aber sie arbeitet eigentlich so, wie ich mir das von den Gründern, also die geht immer die Extrameile und so weiter. Und das.
Die berühmte Extrameile.
Genau, ja. Und das erwarte ich mir dann schon. Das erwarte ich mir beim Angestellten nicht zwingend. Ja. Aber bei einem Partner schon. Und wenn ich beim Partner nicht das Gefühl habe, dann wird schon ein Problem sein. Aber trotzdem auch beim Partner ist es wichtig.
Es ist ja auch ganz gefährlich, wenn man so zusammenarbeitet, dass man irgendwann ständig das Gefühl hat, irgendwie mache ich deutlich mehr als der andere Teil. Das wird früher oder später dann zu einem großen Konflikt werden, wenn du wirklich das Gefühl hast, dass du deutlich mehr Arbeit reinsteckst und die andere Person in deiner Wahrnehmung nach deutlich weniger, dann wird das ein Riesenkonflikt.
Und ein ganz wichtiges Wort, dass du gesagt hast, in deiner Wahrnehmung, weil ich glaube, jeder denkt sich, dass er mehr als der andere macht. Und daher ist es auch wichtig, einfach quasi Transparenz zu schaffen für beide Seiten. Das erwarte ich mir, das habe ich gemacht, damit beide Seiten wissen, was gemacht wird, man noch einen objektiven Maßstab hat, was quasi gemacht wird, weil meistens denkt man sich, man macht mehr als der andere. Das ist einfach so. Und wenn man vor allem, wenn es schlecht läuft oder stressig ist, denkt man sich, boah, ich habe wieder die ganze Scheißarbeit quasi und der andere macht gar nichts, der chillt, der geht auf seine Termine. Und da ist diese Transparenz wichtig, glaube ich, und das muss ich von Anfang an Systeme dafür schaffen oder irgendwelche Wege, wie man das herstellt.
Und das Schwierigste ist natürlich auch sowas anzusprechen, aber das ist natürlich immer so eine Sache, weil es einfach schwer ist und natürlich sobald sich der andere dann bewertet fühlt, dann kann es auch schnell nach hinten losgehen. Aber das meine ich auch mit persönlicher Entwicklung, dass wir da einfach, glaube ich, mittlerweile uns da einfach extrem entwickelt haben, wie man Dinge anspricht und das halte ich auch für Key eigentlich, dass das heute noch so funktioniert.
Ja. Ich möchte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz sagen, wir reden auch nachher noch über die Rapstars, also wir reden jetzt schon über die Rapstars. Wenn ihr zu dem Teil vorspringen wollt, wo es dann darum geht, was die jetzt genau machen, dann schaut in die Kapitelmarken. Aber bis wir dorthin kommen, hätte ich jetzt eine Frage, du hast jetzt gesagt, extra Meile. Und was mir noch auf der Seele liegt, ist so die Frage, was ist denn so wirklich das Schwierigste? So, jetzt blickt es jetzt wirklich zurück auf wirklich eine ereignisreiche Startup-Zeit, sehr erfolgreich etc. Auch für andere Startups, die vielleicht zuhören, was ist denn so das Schwierigste jetzt in diesem ganzen Business, das ihr macht? Was ist das für euch Herausforderndste? Ist es die Mitarbeiterführung? Ist es eher der Einkauf? Was ist es?
Also ich hätte gesagt, also jetzt als erste Dinge, die ich gesagt Personal ist eines der schwierigsten Themen. Auch jetzt über die Corona-Pandemie war das auch noch einmal einfach einstellen, Mitarbeiter motiviert halten. Und es ist halt das Problem, dass wir in der Gastronomie sind. Das heißt, wir sind nicht in irgendeinem Tech-Startup, die einfach viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Ressourcen haben an Arbeitszeiten, an Flexibilität, an Urlauben. Das können wir halt alles nicht. Wir können nicht sagen, da 20 Euro in der Stunde ist für uns kein Problem. Das funktioniert halt nicht. Das heißt, wie schaffst du es trotzdem, Mitarbeiter motiviert zu halten, an ein Unternehmen zu binden? Und ja, trotzdem halt einfach sind wir in einem Niedriglohnsektor und ich glaube, das ist, würde ich sagen, ist schon einer der größten Challenges. Es gibt hier noch andere, aber.
Ich finde, dass sich das ständig ändert, also was gerade die Herausforderung quasi ist, aber etwas, was ich glaube ich immer von Anfang an für mich persönlich durchgezogen hat, ist die Prioritisierung von dem, was ich jetzt eigentlich mache. Weil wenn du jemand bist, der sich schon mal dazu bewogen hat, quasi selbstständig zu werden, hat eine Idee, dann wirst du zwangsweise immer wieder Ideen haben. Die Ideen passen dann oft so zum Unternehmen dazu und machen wir das noch dazu, machen wir das noch dazu. Und das Problem ist, dass du sehr viele Probleme erzeugen kannst, wenn du alles auf einmal machst und so weiter. Das ist etwas, wo wir sehr schlecht drin sind, würde ich sagen. Also wir machen zu viel parallel, was dann, wo man auch persönlich sehr darunter leiden kann, weil es heißt ja nicht zwanghaft, dass du dann alles schlecht machst oder so, aber du musst halt überlegen, dass dich das natürlich auch, das muss halt irgendwer machen natürlich.
Und Bianca, wir zwei haben uns auch gerade angeschaut.
Und ich glaube, das ist etwas, darüber wird wahrscheinlich, es wird sicher drüber geredet, aber wahrscheinlich wird, ich finde, es wird zu wenig drüber geredet, ist einfach, wie schaffe ich es, Prioritäten zu setzen? Was ist das? Das sind einfach so schwierige Fragen und die werden, finde ich, auch nicht leichter. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich heute viel besser darin bin zu sagen, okay, auf das konzentrieren wir uns jetzt. Weil das ist alles so wischiwaschi, das sind alles so Sachen, wo du erst im Nachhinein weißt, ob es sich auszahlt oder nicht. Du kannst nur quasi schätzen, das sind so, du machst irgendeine Analyse, aber in Realität weißt du es erst, wenn es passiert ist. Und was mache ich jetzt zuerst, was zahlt sich aus? Und als Geschäftsführer oder quasi als Gründungsteam bist du verantwortlich, dass es natürlich auch die richtige Richtung geht. Und am Anfang ist es noch nicht, hat es noch nicht solche Konsequenzen, aber stell dir vor, wir investieren da jetzt riesig in ein Projekt und dann deswegen, das Projekt zieht alles mit runter. Also das ist dieser Druck und die richtigen Prioritäten setzen ist für mich persönlich das Zagste.
Wenn ich noch kurz was einwerfen darf, ich glaube vor ein paar Jahren, wenn Sie mich fragt, jetzt hätte ich gesagt, ein Problem von uns ist, dass wir, also gerade am Anfang, dass wir so um krampfhaft unique sein wollen. Also wenn ich jetzt unsere ersten Raps denke, das waren aus Nudelteig. Also wir haben gesagt, wir sind die Rapstars und wir tun da jetzt aus Nudelteig, also aus Lasagneblätter da was zusammen.
Das war nicht von mir.
Das
war nicht von David,
ja.
Also nur wie eine große Penne, kann man sich vorstellen, wie man dann so isst.
Also fantastisch. und eben, wir wollten halt, Foodtruck ist neu, vegetarisch, vor 10 Jahren, trotzdem ist es auch relativ noch unbekannt oder halt nicht so
war
populär.
Gab es, glaube ich, kein Gastro-Konzept in Wien, das rein Veggie ist. Und, oder schon ein paar kleine, aber halt.
Und wir wollten, glaube ich, irgendwie zu viel auf einmal und das, würde ich sagen, war früher unser größeres Problem, das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr. Aber jetzt ist es, glaube ich, nach wie vor dieses zu viel. Und ich glaube, es ist auch eine gewisse, also würde ich sagen, weil ich das auch so sehe, jetzt aber eine gewisse Angst, falsche Entscheidungen zu treffen, aufs falsche Pferd zu viel zu setzen und wir lassen eine riesige Chance woanders liegen. Deswegen versuchen wir uns alles irgendwo warm zu halten, aber es funktioniert halt nicht mehr. Und das.
Ja, und was das da mitspielt, ist ja, dass alles länger dauert, als man es glaubt, als man es wünscht, als man sich vorstellt. Und dann wird's, das macht es schwierig, diese Prioritäten zu setzen, weil du fängst halt an und dann entwickelt sich's nicht so schnell, wie du willst, und dann fängst du schon zu nachdenken, soll ich vielleicht das noch machen? Also ich habe jetzt ein bisschen Zeit und dann irgendwann beginnt da das Momentum doch aufzunehmen, aber du hast nochmal 2-3 Projekte angefangen und auf einmal das ganze Kartenhaus beginnt halt zu wackeln quasi.
Auch das kommt mir sehr bekannt vor.
David, wie siehst du das?
Ja, ich sehe alles, was Marco und Matthias gesagt haben, sehr, sehr ähnlich. Also kann mit allem resonieren. Hätte auch jetzt die Frage als erstes so beantwortet, das Schwierigste unternehmerisch zu sehen, hätte ich jetzt auch gesagt, das Personalthema beziehungsweise alles, was zwischenmenschlich ist, ist sehr oder kann immer wieder sehr schwierig sein und eine große Herausforderung, aber auch ein sehr spannendes Thema, wo man sich eben auch selber immer weiterentwickeln kann. Und etwas, was aber noch nicht angesprochen wurde, was ich für mich auch immer wieder schwierig finde und ich glaube, Marco und Matthias auch teilweise immer wieder, der Matthias hat davon gesprochen, eben Mitarbeiter zu motivieren, dass das schwierig ist. Genauso sehe ich, dass es schwierig ist, weil wir haben niemanden, der uns von oben motiviert. Wir können uns gegenseitig motivieren irgendwie. Das geht manchmal besser, manchmal weniger gut. Aber wir müssen uns in erster Linie selber motivieren für das, was wir machen und was wir erreichen wollen. Und da ist man am Anfang in den ersten Jahren natürlich, ist die Motivation auf einem ganz anderen Level und irgendwann flacht sie ein bisschen ab und es ist so ein Auf und Ab. Und ich finde, das ist auch immer wieder sehr schwierig. Und gleichzeitig hat man da dann auch, finde ich, oft das Gefühl, dass wenn man sagt, dass wir die Chefetage sind, finde ich, dass die Chefetage auch sehr einsam sein kann, weil ja wir eigentlich alleine für uns sind und für uns verantwortlich sind. Und das kann auch sehr schwierig sein. Und da ist man dann immer wieder mal auch in einem Loch drinnen. Mhm. Und wir merken, wenn ein Mitarbeiter in einem Loch oder eine Mitarbeiterin in einem Loch ist, dann haben wir das Gefühl, können wir vielleicht etwas tun, Motivation zu schöpfen oder Verständnis aufzuzeigen und uns anzubieten als Gesprächspartner. Aber für uns ist es einfach, also ich habe oft das Gefühl, so ein Gefühl der Einsamkeit in der Chefetage.
Ich glaube, was auch da natürlich nicht hilft, sind die letzten zwei Jahre, weil ich glaube, die Jahre davor war es immer Truck, urschwierig, mal in Wien anzufangen mit Streetfood, dann zweiter Truck, dann Küche, also das kommen wir vielleicht nachher auch noch kurz, dann Lokal. Das heißt, es hat sich immer wieder was Neues getan, immer neue Herausforderungen, aber in Wahrheit seit über zwei Jahren steht's. Und es tut sich weniger einfach durch Corona. Und ich glaube, man zehrt natürlich auch Energie aus Erfolgen, aus neuen Herausforderungen, das sicher dazukommen.
Habt ihr viel Zeit zum Nachdenken gehabt, die letzten zwei Jahre? So quasi so, und um zum, ja, wie du gesagt hast, das wird man einsam, wenn man nachdenkt dort,
Richtung
David oder Marc.
Ja. Also, ich glaube, der Matthias sagt immer, dass er den vor allem den ersten Lockdown sehr genossen hat. Bei mir war das genau das Gegenteil, weil dadurch, dass ich für die Finanzen zuständig war, habe ich das ganze Chaos mit. Ich meine, später war es dann einfach, aber am Anfang Kurzarbeit und wer kriegt welches Geld, kriegt man überhaupt ein Geld, das war eine extrem belastende Zeit. Dann auch, was kommuniziert man an die Mitarbeiter, will ich auch kurz was der David auch gesagt hat, aufgreifen ist, quasi, wir können untereinander quasi offen reden und sagen, mir geht's gerade nicht gut, ich habe irgendwie keine Motivation, ich würde am liebsten quasi aufhören und so weiter. Aber du musst sehr vorsichtig sein, was du deinen Mitarbeitern sagst, weil du willst ja nicht, dass das irgendwie Wellen schlägt, dass die dann auf einmal keinen Bock mehr haben und so weiter. Das heißt, du bist da extrem eingeschränkt und musst sehr ausgewählt mit Leuten reden. Also du hast nicht viele Leute, mit denen du reden kannst. Deswegen kann ich das voll nachvollziehen, wenn der David sagt, man fühlt sich alleingelassen. Das war so eine Phase, wo es extrem schwierig war, zu entscheiden, so okay, mit wem kann ich reden? Deswegen hat dann so eine Vernetzung stattgefunden. Ich habe dann begonnen, mit extrem vielen verschiedenen Restaurants mich auszutauschen. Also, keine Ahnung, Vollpension und Karma Food und so weiter. Es ist dann eine Gruppe entstanden, wo wir fast täglich telefoniert haben und gefragt haben, ja, wisst ihr schon was Neues wegen Kurzarbeit? Was macht ihr jetzt? Und so weiter. Und
die haben alle ähnliche Bedürfnisse gehabt da.
Ja, und was am häufigsten rausgekommen ist, und das war eine Emotion, die wahrscheinlich jeder von uns gefühlt hat und auch die anderen, wie sie gesagt haben, okay, das ist unsere Ticket raus eigentlich gerade. Wir können gerade alles auf Corona schieben, wir gehen in Konkurs und wir sind draußen und wir können ein ganz normales Leben führen quasi. Das war das erste Mal, dass dieser Gedanke quasi möglich war. Ja. Und da hat schon jeder ernsthaft drüber nachgedacht, weil er alle Ups und Downs hin und her, aber es ist einfach ein extrem belastender Lebensstil gewesen. Und das war dann auch, wo wir gesagt haben, wenn wir da drin bleiben, dann wollen wir in Zukunft unser Unternehmen quasi nicht nur dafür nutzen, quasi zu gestalten, wie wir Geld verdienen, was für ein Geschäft wir machen, sondern auch, wie unser Lebensstil dahinter ausschaut. Wie gestalte ich ein Unternehmen, wo ich einen wirklich angenehmen Alltag quasi auch habe, privat. Und das war dann dieses Kompromiss, also diese Entscheidung, die man treffen musste. Will ich raus? Will ich einfach komplett rausgehen? Oder fange ich jetzt einfach an zu sagen, okay, was muss ich tun, damit mein Alltag in Zukunft nicht mehr so ist, wie die letzten Jahre gewesen ist, weil keiner wollte mehr zurück da. Sobald dieser Stopp da war, hat jeder gesagt, das war bis dahin was okay, aber jetzt will ich da nicht mehr rein. Und deswegen haben wir auch extrem viel Umstrukturierung betrieben. Wir haben diese ganze Zeit genutzt, um einfach bestimmte Geschäftsmodelle umzugestalten oder überhaupt zu cutten und zu sagen, das machen wir einfach nicht mehr so, wie es gewesen ist, weil wir nicht mehr wollen, dass wir in diese Situation zurückkommen.
Aber habt ihr dann nicht Angst gehabt, wie du vorher gesagt hast, dass ihr das Falsche cuttet?
Also natürlich, das war ja, also für ich persönlich bin noch, würde jetzt nicht sagen, dass ich draußen bin aus diesem Loch. Mhm. Ich hoffe, dass es dann nächstes Jahr irgendwann ist. Also es ist schon noch immer sowas so, es nagt extrem, nicht zu wissen, wie es weitergehen wird, also wie wird es sich entwickeln, kommt irgendwann die Phase, wo wir dann quasi die,
die Früchte ernten, die wir da gesät haben, sozusagen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir auf die richtigen Pferde jetzt setzen, ob wir diese richtigen Sachen gekartet haben. Das sind Geschäftszweige, die teilweise einen ziemlichen Anteil am Jahresumsatz gehabt haben. Und natürlich finanziell gesehen super dumm, das jetzt in die Situation zu cutten, aber wir wollen das einfach nicht mehr machen. Das ist etwas, wenn aus dem Bereich quasi Anfragen kommen, dann habe ich gemerkt, wie mich das einfach extrem stresst. Und ich weiß, wenn dieser Teil weg ist, dann wird es mir besser gehen. Und dann war einfach die Entscheidung, ja, dann hauen wir es halt raus. Machen wir nicht.
Wobei man so sagen muss, das war die Entscheidung und dann haben wir 3 Monate diskutiert. Und
ja, weil es halt schwierig ist.
Aber das ist, was ich meine, aber man muss dann trotzdem diese Entscheidung noch treffen, weil es... Das hat keinen Sinn.
Ich glaube, das ist ein richtig wichtiges Thema. Wie habt ihr dann gelernt, Entscheidungen zu treffen? Weil offensichtlich, wir haben das Thema auch. Ich glaube, fast jeder Unternehmer, ob jetzt ein Startup oder wahrscheinlich schon 100 Jahre im Geschäft, steht immer wieder vor Entscheidungen. Wie trifft man dann letztendlich Entscheidungen? Immer leicht sind es nie. Aber habt ihr für euch irgendwie einen Zugang gefunden, dass ein bisschen erträglicher wird?
Ich glaube, man muss sich fragen, was der Marco eh gerade gesagt hat, was ist das Ziel, was wollen wir, und ein Ziel war, es nicht mehr so zu arbeiten wie früher, und ja, und was sind da die Punkte, die wir da setzen müssen? Ja,
man muss extrem ehrlich zu sich und zum Team sein, das heißt, man setzt sich zusammen und nimmt sich mal die Zeit zu sagen, was wollen wir eigentlich, und das ist immer so eine Klischeefrage und auch super schwierig zu beantworten oft, aber dann wirklich einfach anfangen zu listen und zu sagen, ich möchte, dass mein Alltag so ausschaut. Ich möchte aber auch die Umsatzziele und sowas reinnehmen. Also ich möchte das, also alles, was irgendwie, wie wir uns die Zukunft vorstellen, dann festlegen auf, das sind die Kerndinge, die wir quasi, die nehmen es rein, das sind unsere Ziele. Und dann, wenn du die Entscheidungen triffst, einfach zu sagen, passt das da rein? Und wenn es nicht reinpasst, dann einfach knallhart sagen, okay, dann ist es das nicht. Und das hört sich jetzt leicht an. Und es ist auch nicht so, dass wir dann einfach sagen, ja, das ist unsere Tabelle, passt das rein? Nein. Es kann dann auch schon ein paar Wochen gehen, dass wir es immer wieder ausdiskutieren, aber diese Guidelines aufzubauen und zu haben, ist einfach extrem wichtig. Es macht dann dieses zu sagen, okay, das machen wir jetzt oder das machen wir nicht unbedingt leicht, aber es macht, du hast zumindest einen Kompass quasi, an dem du dich halten kannst.
Was ist denn das Schwierigere bei der Entscheidung, die Zeit davor bis zur Entscheidung oder die Zeit danach?
Die Zeit davor. Ich bin immer erleichtert, wenn wir dann wirklich gesagt haben, das ist es und wir setzen den ersten Schritt, dann geht's mal gut.
Ja.
Dann ist vorbei. Dann habe ich abgeschlossen sofort.
War ich auch so?
Ja.
Ja, schon. Weil es ist dann auch die Vorfreude da, wenn das dann wirklich abgewickelt ist. Und Vorfreude ist ja, wie bekannt, eine sehr schöne Freude.
Ja, also ich glaube, unmittelbar danach stimmt's. Ich kann natürlich, was ich natürlich nicht noch sagen kann, ist, wie wird es in einem Jahr sein, ärgert man sich dann über eine Entscheidung. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass man da versuchen muss, einfach sagen, okay, wir haben es damals getroffen, zum damaligen Zeitpunkt hat es passt.
Ich glaube, man darf als Gründer auch nicht so drauf sein, dass man sagt, ich ärgere mich über das, was ich vorher entschieden habe, weil dann wirst du dich über sehr viel ärgern, wirst nur depressiv sein die ganze Zeit, weil du triffst zwangsweise auch immer wieder schlechte Entscheidungen. Und manchmal kriegst du das Feedback auch recht schnell, dass die Entscheidung schlecht war. Und ich glaube, so denkt keiner von uns. Wenn die Entscheidung getroffen ist, dann ich sage immer, auch wenn jetzt mit Mitarbeitern, wenn wir da quasi coachen und dann fragt mich Mitarbeiter oder Mitarbeiterin quasi, was würdest du da jetzt entscheiden? Und manchmal ist das Feedback einfach, jede Entscheidung ist eine gute Entscheidung, solange du die Entscheidung triffst, weil du kannst es bei manchen Sachen, weißt du es einfach nicht. Und es ist wichtig, dass du halt einfach, das machst du jetzt, das ist die Entscheidung und dann committest du und dann machst du es gescheit, weil dieses ganze quasi Abwarten, manchmal ist das sehr negativ, dass du das halt rauszögerst.
Yeah. Aber wenn du jetzt davon sprichst, bin ich gleich, oder ich habe die ganze Zeit immer noch im Bild die Küche bei Matthias oder bei dir zu Hause war es, wo ihr dann steht und den David angerufen habt in den Sommerferien und sichtlich diese Entscheidung getroffen habt, jetzt was zu machen. Und es waren halt die Rapstars, ihr seid dann abgekommen von den Riesennudeln, oder?
Also wir können schon nochmal, aber neues Special, David.
David schützt und den Kopf. Und wie ist es dann weitergegangen? Weil damals hat noch kein Mensch in Wien irgendwie was von einem Foodtruck, vielleicht von einem Rap, aber schon gar nicht von drei Anfang 20ern was wissen wollen, oder? Die da jetzt anfangen, Streetfood zu verkaufen. Wie ist es dann weitergegangen?
Darf ich ganz kurz noch
immer.
Ja, es ist. Ich habe nämlich eine Frage noch gehabt und dann, ich glaube, wir machen nämlich jetzt aus eurer Startup-Folge eine eigene Folge, weil das dauert.
Ich habe noch ganz kurz. Ich muss. Ja. Ja. Ich müsste ganz dringend aus dem WC.
Ja. Ich würde in dem Fall vorschlagen, dass du das Mikro nicht mitnimmst. Ja.
Passt. Ich würde sagen, was? Bitte nimm es mit und lass auftreten.
Wir hatten das schon, das war sehr lustig.
Wirklich? Schalte jetzt auf Pause.
Ja.
Hallo. Es waren alle am Klo. Wir sind wieder live. Wunderbar. Die letzte Frage aus dem ersten Teil, der wahrscheinlich eine eigene Folge wird, wird jetzt sein. Wir waren jetzt bei tief im Thema, wie lebt man denn so ein Startup und mit was quält man sich? Du hast Marco vorher gesagt, die Extrameile. Jetzt habe ich dieses Wort schon so oft gehört. Ja? Und,
das triggert dich, gell?
Das triggert mich. Was genau ist denn für euch die Extrameile?
Ich würde die Frage gerne kurz zurückgeben. Was ist für dich die Extrameile?
Ich liebe die Burschen.
Ist süß, oder?
Voll geil. Ja, bitte, Willi.
Ja. Ich habe schon einen Titel für die ganze Sendung. Ja? Saftige Raps und trockener Humor. Ja?
Solange es nicht der trockene Couscous ist.
Ja, was ist die Extrameile? Ich weiß es nicht. Gute Frage.
Oder hast du das Gefühl, dass du die Extrameile gehst?
Ja, jeden Tag.
Die Extrameile dreht sich um und haut aus hinten rein.
Die Extrameile, wenn du mich fragst, ich habe eines gelernt in meinem Tun. Ich habe meistens gewusst, wann ich was scheiße gemacht habe und ich hätte es einfach noch einmal machen sollen. Und dann war ich einfach zu fair, dass ich es machen war mit dem Ergebnis zufrieden. Meistens warst du nicht für dich selber, sondern du warst halt irgendwie überlang in einem Angestelltenverhältnis. Aber auch bei privaten Sachen, wo du sagst, eigentlich passt es nicht und ich habe es gewusst, aber ich war zu faul aus irgendeinem Grund, dass ich es nicht gemacht habe. Und die extra Meile ist für mich genau das dann noch einmal zu machen.
So ein guter Anfang, ja. Also ich glaube.
Ja.
Was ist die extra Meile? Ich glaube, es ist auch natürlich super subjektiv. Weil für ich glaube, bei uns drei würde jeder sagen, wir gehen die Extrameile, so gut wie jeden Tag. Ja. Bei Mitarbeitern, die sie gehen, versuchen wir sehr schnell irgendwie unser Unternehmen zu binden und versuchen, neue Aufgaben zu geben. Ich glaube, es ist einfach, dass wenn du nicht nur, oder nehmen wir es jetzt gleich ganz einfach versucht zu beschreiben, ist jetzt ein Mitarbeiter im Foodtruck, der hat dann seine Aufgaben und wenn er quasi das nur abhakt oder so, das Notwendigste macht und dann heimgeht und quasi mir hinter mir das hinflut und ich glaube, einfach da ein bisschen mitdenkt, dann zum Beispiel heute habe ich eine Nachricht gekriegt von einem Mitarbeiter, der gesagt hat, hey, beim Truck ist der Scheibenwischer ist fast leer. Solche Themen einfach, dass einmal sagt, dass einer mitdenkt bei der Arbeit, das auch kommuniziert und einfach uns damit auch die Arbeit erleichtert, weil ich kann nicht überall alles sehen. Ich glaube, das ist ja alles, was extra halt ist, oder? Würde ich sagen.
Aber darf ich da kurz nachfragen, weil ihr habt vorher gesagt, es wird immer wichtiger, dass man genau die Inhalte kommuniziert, darüber redet, was erwartet man sich von den Mitarbeitern. Jetzt ist das aber quasi oft ein bisschen das Gegenteil vom unternehmerischen Denken, weil die sind ja intuitiv agieren, selbst entscheiden etc. Steht das nicht quasi die extra Meile nicht ein bisschen auch in einem Widerspruch zu den Erwartungen, die man dann an die Mitarbeiter hat, dass sie dann...
Für mich nicht zwingend, weil du kannst als Mitarbeiter, du kriegst, sag mal, du hast eine Stellenausschreibung und, keine Ahnung, ich nenne jetzt irgendwas, Performance-Marketing, du kümmerst dich um die Cost-per-Click-Advertising, whatever, Facebook, das ist dein Ding, du musst das machen.
Ja. Ja.
Du Dings. Musst du musst das machen und du machst, du tust einfach Kampagnen hochladen, tust dich nicht wirklich weiterbilden, du musst einfach nur wirklich das Bare-Minimum machen. Das ist für mich einfach wirklich dem Anforderungsprofil entsprechen, kann funktionieren, stiftet vielleicht auch einen Mehrwert fürs Unternehmen, aber jemand, der die Extrameile geht, der kommt zu mir hin und sagt so, hey, mir ist aufgefallen, dass wir das aufgesetzt haben, das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, ich würde das gern, ist es möglich, dass wir das so machen? Oder der sagt, hey, ich habe da einen Kurs gesehen, ich kenne mich da noch nicht so gut aus, würdet Sie mir da diese Weiterbildung bezahlen? Einfach so dieses mit offenen Augen durch die Welt gehen und sagen, meine Anforderungen, also ich muss das und das machen und ich öffne meine Augen und mir fallen Sachen auf, die ich dann quasi mitnehmen kann in meinen Job oder die im Job nicht gut laufen oder so. Das ist für mich die Extrameile. Und viele Leute laufen halt so mit Schallklappen, wenn du ihnen nicht exakt sagst, mach das und das und das, über das hinaus oder sie hinterfragen auch Sachen nicht, auch dieses Hinterfragen und so weiter.
Also man darf euch kritisieren?
Ja, also natürlich, es gibt Sachen, wenn die kritisiert werden, das fühlt sich nicht gut an,
ja.
Aber grundsätzlich ist man sehr froh darüber. Ich fand das Beispiel sehr spannend, was du gesagt hast, was für dich die extra Meile ist, weil ich kenne das. Wenn nicht unbedingt, weil ich mir dachte, ich war jetzt zu faul, das so zu machen, aber manchmal machst du es halt. Das war vielleicht eine Aufgabe, die du nicht gern machst. Du bringst es fertig, dann stellst du es dem Team vor und alle sagen, boah, also das ist scheiße, was ist das? Und dann im ersten Moment voll in Verteidigungsposition und so weiter. Aber im Nachhinein denkst du, gehst du dann in deiner Definition quasi die Extrameile, machst es neu und dann wird es deutlich besser. Fühlt sich nicht gut an, aber das Endergebnis ist viel besser. Und deswegen Kritik extrem wichtig. Soll halt konstruktive Kritik sein, einfach nur sinnlos beschimpfen, ist halt, macht nichts, macht keinen Sinn. Aber.
Ich würde auch sagen, die Kommunikation in beide Richtungen, wenn ein Mitarbeiter das Gefühl hat, er geht die extra Meile, dann auch als Chef oder als in unserer Position, dass auch die Anerkennung dem mitgeben, weil natürlich jeder Mitarbeiter wird dann irgendwann sagen, heißt, ich melde mich die ganze Zeit, ich tue die ganze Zeit, die anderen machen es alle nicht und irgendwie kommt trotzdem da nichts. Das ist, also dann wird kein Mitarbeiter lang motiviert sein. Das heißt, wie ich das gesagt habe, man versucht schon, die Leute, und ob es uns gelingt, weiß ich natürlich nicht, aber die Leute, wo wir denken, okay, die bemühen sich da mehr, was können wir denen für Möglichkeiten geben, dass sie länger hier bleiben, was können wir denen für Projekte geben? Und was der Marco eben auch gesagt hat, aber nicht, natürlich ist nicht jede Kritik oder nicht jeder Einwurf von Mitarbeitern ist jetzt Gold. Mhm. Ist natürlich auch was Sachen dabei, aber da auch versuchen, also ich denke mir mal für mich, ich glaube, es ist wichtig, ein bisschen auf sich selber zu schauen. Was hört man selber gerne? Wie möchte man, dass mit einem umgegangen wird? Wie möchte ich, dass mit mir geredet wird, wenn ich ins Büro komme und sage, hey, können wir das und das machen? Und sie sagen, hey, ist das der nächste Blödsinn, bitte lass das bleiben. Und das fühlt sich einfach nicht gut an. Und ich glaube, so muss man auch versuchen, mit Mitarbeitern umzugehen. Also immer versuchen, ein bisschen auf sich selber zu hören. Das ist, glaube ich, ein guter Ratgeber.
David, Extrameile?
Extrameile. Ich habe viele Erinnerungen an Beispiele, wie du es genannt hast, eben auch wissentlich Fehler gemacht und dann nicht ausgebessert, weil ich es so abgegeben habe. Also jetzt, wenn ich an alte Jobs denke, wo ich
in so alte Jobs. Ja, ja.
Ich war auch schon ganz
müde. Okay. Nein, ich habe sehr konkrete Beispiele im Kopf, weil ich sehr stark an die Küche eben denke. Was heißt es da, die extra Meile zu gehen? Und da denke ich dann halt sehr schnell dran, gut, ich habe etwas zubereitet, ich weiß, mir ist ein Fehler passiert, aber ich serviere es trotzdem, aber ich könnte es genauso gut neu machen, nur müsste ich kurz im Küchenteam sagen, halt einmal, bitte stopp, ich muss das nochmal von vorne beginnen. Das heißt aber auch, dass der Posten da auch nochmal von vorne beginnen muss, oftmals. Und das bringt das Ganze in Stocken, alle bekommen Stress und dann nicht aus Faulheit, eher aus Angst quasi das Essen geschickt. Und da ist es für mich ganz wichtig, oder war es für mich wichtig, mich von dieser Angst zu lösen, weil dann hatte ich auch das Selbstbewusstsein zu sagen, so halt, mir ist das nicht gelungen, ich muss von vorne beginnen. Und das ist für mich auch, also jetzt für mich gesprochen, essentiell, wenn ich jetzt die extra Meile gehen möchte. Es kann mir nicht immer alles gelingen, aber dann muss ich dann halt einfach brutal ehrlich mit mir sein und selber einen hohen Anspruch an mich selber haben und sagst, wenn es mir nicht gelingt, dann fange ich von vorne an und dann dauert der Tag halt ein bisschen länger.
Aber das finde ich eben so spannend, weil das heißt, das liegt ja wieder in unserer Verantwortung, eine Unternehmenskultur zu schaffen, wo die Mitarbeiter nicht Angst haben, einen Fehler zuzugeben, wo sie nicht versuchen, irgendwas zu vertuschen. Und ja, das liegt dann wieder gerade in unserer Verantwortung einfach.
Das Leben, das haben, also am Anfang ist es super leicht, also jetzt, wenn ich jetzt wieder an Gastronomie denke, weil wir am Foodtruck, wir sind sehr viel selber im Tagesgeschäft gestanden die ersten Jahre und da ist es leicht, Firmenkultur aufzubauen, weil die sehen halt, wie du dich verhältst und wir sind diese Extrameile dort immer gegangen, wenn dort dieses Beispiel, was der David jetzt nennt, wir sind da teilweise Kunden nachgelaufen, um ihnen dann wieder die richtige Bestellung zu geben und die Mitarbeiter haben das gesehen und das hat sie halt motiviert, dann auch so zu reagieren. Das ist viel schwieriger, wenn du nicht mehr im Tagesgeschäft bist, dann das weiterzubringen, aber es ist halt essentiell, dann diese Sachen weiterzubringen, dass dieses Vertrauen aufgebaut ist, dass dann die Leute eben nicht so wie der David in einem anderen Job hat Angst, quasi diesen Fehler zuzugestehen, sondern zu sagen, wenn ihr einen Fehler macht, ist kein Problem, ihr habt so und so viel, keine Ahnung, falsche Bestellung wird gemacht, die portioniert was falsch, das ist wirklich, ihr bekommt keinen Ärger von uns. Macht das Essen neu, fragt den Kunden, was er will, schenkt ihm irgendwas, meinetwegen, es ist viel wichtiger, dass der Kunde zufrieden nach Hause geht, als dass ihr jetzt irgendeinen Fehler vertuscht oder sonst was.